In deinem Namen darf ich sein. Mutig dürfen wir vor Gottes Thron kommen, weil wir befreit sind durch das Blut seines Sohnes. Er sei mit seiner Gnade mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es sind momentan Sommerferien. Für manche ist das Leben gerade so ein bisschen einfacher. Vielleicht haben manche Urlaub, die berufstätig sind. Vielleicht sitzen manche jetzt daheim auf der Terrasse, schauen den Livestream hier an, trinken gerade gemütlich ihren Kaffee zum Gottesdienst. Ich muss euch leider ein bisschen runterholen. Heute ist ein Thema dran, das ist gar nicht so einfach. Es geht um das Verhältnis von Christen und Juden. Und leider war das über Jahrhunderte hinweg ein ganz rabenschwarzes Thema. War es eine verhängnisvolle Geschichte. Ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen. Sie stammt von Elisabeth Langgässer, heißt Saisonbeginn und spielt vielleicht ganz passend jetzt zur Urlaubszeit in einem kleinen Kurort in den Bergen. Dort sind vielleicht so um das Jahr 1936 herum drei Arbeiter damit beschäftigt, am Ortseingang ein Schild anzubringen. Es ist ein schon sehr heißer Sommertag. Die Wiesen, die stehen im Saft. Ein Atemzug noch, dann würden die Fremden, dann würden die Sommergäste kommen. Und man erwartete immer die Lehrerin, die Lehrer, die mutigen Sachsen, die Kinderreichen, die Alpinisten. Aber vor allem erwartete man damals auch die Autobesitzer, die mit ihren Wagen dann in den Kurort gekommen sind. Und da war man sich natürlich auch klar, man braucht die Touristen in diesem Kurort. Wenn die Touristen kommen, dann fließt auch das Geld. Es ist dann allerdings zunächst noch nicht so ganz einfach, das neue Schild, das man da anbringen will, dieses Schild richtig zu platzieren. Denn neben dem Ortsschild am Eingang des Kurortes, da gibt es schon ein Wegkreuz. Da gibt es ein Kruzifix. Das kennt er vielleicht. Ich fahre mehrfach vorbei in Oberzhausen und ich finde das ganz wunderbar, dass es solche Kreuze überall am Wegrand gibt, gerade in katholischen Gebieten. Ich würde mir wünschen, sowas auch in evangelischen Gebieten wieder mehr zu erleben, weil jedes Kreuz, das ist ja auch eine Erinnerung daran. Es ist eine Erinnerung an Christus, eine Erinnerung an den Herrn. Und dort in diesem kleinen bayerischen Ort, da verweist das Kreuz am Weg auf den Glauben des Dorfes, der schon so tief verwurzelt ist, über die Generationen hinweg. Nach einem längeren Hin und Her und Probieren findet man für das neu anzubringende Schild direkt neben diesem Kruzifix einen neuen Platz. Die Männer, die heben die Erde aus, die rammen einen Pfosten in die Grube rein und beginnen ihr neues Schild auf den Pfosten zu nageln. Die Tätigkeit, der sie danach gehen, die bleibt nicht unbeachtet. Das sind einige Neugierige, ja, die schauen zu, was sie da machen, die beobachten die Arbeit. Das sind Kinder, die schauen zu, wie die Arbeiter da umgehen mit dem Nägel und dem Hammer. Das sind Männer, die gerade vom Acker kommen. Auch zwei etwas unsichere Nonnen sind da, die eine Vase unter das Kruzifix mit frischen Blumen stellen. Einige der Zuschauer lachten. Andere schüttelten den Kopf, ohne etwas zu sagen. Die Mehrzahl blieb davon unberührt und gab weder Beifall noch Ablehnung kund, sondern war gleichgültig. Die Arbeiter, die sind mit der Wirkung des Schildes am ausgesuchten Ort neben dem Kruzifix zufrieden. Der Pfosten kerzengerade, trägt das Schild mit einer von Weitem schon lesbaren Inschrift. Und als die Arbeiter den Platz verlassen, blicken alle drei noch einmal zufrieden auf das Schild zurück und auf die Inschrift dieses Schildes. Und die Inschrift, sie lautet: In diesem Kurort sind Juden unerwünscht. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe ganz lange diese Geschichte überhaupt nicht richtig verstanden. Ja, weil das, was auf dem Schild stand, ja, das ist schlimm. Das wusste ich schon in der Schule, wenn wir das Thema im Geschichtsunterricht behandelt haben. Aber den tieferen Sinn davon, den habe ich erst viel später verstanden. Das sind die Arbeiter, die bringen das Schild an neben Jesus. Die bringen dieses Schild an neben Jesus, einem Juden, der schon längst zum festen Bestandteil der Dorfgemeinschaft geworden ist, der schon längst verwurzelt ist in dieser Frömmigkeit. Und wenn das noch nicht genug ist, die Arbeiter merken überhaupt nicht, was sie da tun. Sie grenzen einen aus, der schon lange zu ihnen gehört. Ein Stück weit schneiden sie ihre eigenen christlichen Wurzeln auf einmal ab. Jesus, eigentlich Jeschua, so heißt er eigentlich. Jesus, das ist die lateinische Version davon. Jeschua, der, wie es das jüdische Gesetz fordert, eine Woche nach seiner Geburt beschnitten wird. Der von seinen Eltern in den Tempel gebracht wird, dadurch ein Ersatzopfer ausgelöst wird. Der sich zeitlebens als Jude verstanden hat. Ich frage mich, wie ein Bekenntnis zu Jesus, dem Messias, das ist hebräisch für Christus, dem Gesalbten, dem Messias des Volkes Israels, wie das möglich sein kann, ohne dabei gleichzeitig zu dem Gott des jüdischen Volkes sich zu bekennen, den Jesus vertrauensvoll seinen Vater genannt hat. Und Jesus, der war ganz und gar Jude. Übrigens, Petrus, der war auch Jude. Maria, die war Jüdin. Josef, da war Jude. Genauso der Apostel Paulus, der war auch Jude. Er musste sich 30 Jahre nach Jesu Tod und seiner Auferstehung von den Toten ganz viele Gedanken machen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Christen oder vielleicht besser gesagt damals noch Juden, die an den Messias Jesus glauben und dem restlichen Judentum. Und Paulus, der hat in seiner Person eigentlich diese Fragen vereinigt. Paulus mit bürgerlichen Namen, der hieß er Shaul, also Saul, das war ein hochgebildeter römischer Bürger. Mit allen Rechten, als Kind ist er beschnitten worden, war also zugleich römischer Bürger und zugleich gehörte er dem auserwählten jüdischen Volk an. Und dieser Paulus, der kannte die Tora und den Tenach, so heißt im Judentum unser Altes Testament, der kannte das ganz genau. Der lebte danach. Der kannte es nicht nur, der lebte danach. Der lebte nicht nur 100% danach, der lebte 120% danach. Alle Reinheitsgebote, alle Speisegebote, die sind von Paulus eingehalten worden, lange Zeit. Und dann, mit Erlaubnis der Römer, da verfolgte er auch die neue, sich zum Judentum zählende Gruppe der Messianischen, auf Deutsch Christen. Besser bekannt als die Christen. Dann hat ihn Jesus zu sich gerufen, hat sich ihm gezeigt, ist in sein Leben hineingekommen als der Messias und hat dann diesen Shaul zum Paulus gemacht, den Saulus zum Paulus gemacht und zu einem ganz leidenschaftlichen Bekenner des christlichen Glaubens. Paulus, der brachte die frohe Botschaft von Jesus zu den Heiden und zu den Juden. Er tat das so, man hat das Gefühl, als hätte er nie was anderes gemacht. Und wenn es Konflikte gab, dann stritt er sich sogar mit den anderen Aposteln über die besten Mittel und Wege. Vielleicht kommen da so Fragen hoch, ja? Wie passt das alles zusammen? Warum werden nicht alle Juden so oder anders bekehrt? Sind sie ungehorsam? Warum lernen sie Jesus denn nicht kennen? Paulus hat, wie auch viele andere nach ihm, mit diesen Fragen sehr gerungen. Die haben ihn innerlich zersetzt, habe ich manchmal das Gefühl. Und er war auch immer wieder bereit, seinen Gemeinden, viele hatte er gegründet, viele hatte er besucht, aber er war immer wieder bereit, diesen Gemeinden auch Rede und Antwort zu stehen über seine Hoffnung, seinen Glauben, über das Judentum. Ich möchte euch als Predigttext heute Worte von diesem Paulus vorlesen. Diese Worte schreibt er an die Gemeinde in der Welthauptstadt Rom. Und in dieser Gemeinde, da leben ganz verschiedene Menschen zusammen. Menschen aus dem Judentum, Menschen, die vorher keine Juden gewesen sind. Und sie sind verbunden im Messias, in Jesus Christus. Ich lese aus dem Römerbrief im 9. Kapitel. Für das, was ich jetzt sage, rufe ich Christus als Zeugen an. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Heiligen Geist bestätigt wird. Ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Sie sind doch Israel, das von Gott erwählte Volk. Ihnen gehört das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat er wiederholt seinen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben und die Ordnungen für den Opferdienst zu seiner Verehrung. Ihnen hat er das künftige Heil versprochen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott der Herr über alles in Ewigkeit gepriesen. Amen. Es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort Gottes ungültig geworden ist. Aber nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel. Nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams Kinder. Gott sagte zu Abraham, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Das heißt, nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche Zusage macht zu echten Abrahams Kindern und damit zu Kindern Gottes. Denn es war eine göttliche Zusage, mit der die Geburt Isaaks angekündigt wurde. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder, dann hat Sarah einen Sohn. Folgt daraus, dass Gott ungerecht ist? Keineswegs, er sagt ja zu Mose, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen oder die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text aus dem Römerbrief hört. Ich finde, man hört in diesen Worten sehr deutlich, wie sehr Paulus sich beim Antworten quält. Und ganz zuletzt, da versteht er auch nicht, warum viele Juden Jesus als ihren Messias nicht anerkennen wollen oder können. Darum schließt er seine Sätze mit dem einzigen, wo man das Gefühl hat, wo er ganz genau weiß. Er sagt, es kommt nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. In dem Satz steckt Evangelium, nicht aus Werken, sondern allein aus Gnade, allein durch das Vertrauen in diesen Gott bist du gerettet. Und wir, ich denke, uns geht's vielleicht manchmal so wie Paulus. Weil Gott, der lässt sich manchmal ganz schwer in die Karten schauen. Und wir wissen das ja auch nicht, warum glauben manche an ihn und andere lehnen ihn ab? Warum macht der Heilige Geist manchen Menschen das Geschenk des Vertrauens auf Gott und anderen macht er es nicht? Wir wissen nicht, warum wir im Vertrauen auf Jesus Gerettete sind, während da so viele Menschen in der Welt sind, die Jesus ablehnen und die in alle Ewigkeit verloren sein werden. Aber im Verhältnis zu den jüdisch glaubenden Menschen in aller Welt dürfen wir es heute nicht darauf beruhen lassen. Wir dürfen es nicht vergessen und auch nicht verdrängen, was Christen aus Unkenntnis oder aus Glaubenshochmut den Juden, also den Müttern und Vätern, so mit der eigenen Wurzel angetan haben. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, sein Weg hinein in diese beschädigte Welt, die nimmt ihren Anfang mit dem Volk Israel, mit den Erzvätern, den Erzmüttern. Das sind die Ersten, die von Gott ganz persönlich angesprochen werden. Und vielleicht mal so nebenbei bemerkt, der hat sie nicht erwählt, weil sie irgendwie besser gewesen wären als andere. Aus Gnade, grundlos, sagt die Bibel. Somit ist diese Erwählung auch nicht in Frage gestellt durch Fehlverhalten. Das sind die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob und die sind alles andere als das, was der Volksmund gerne als Heilige bezeichnet. Sie bringen immer wieder mit ihrem Verhalten sogar Unglück über sich selbst und über andere Menschen. Aber diese Schwächen, die ändern nichts daran, dass Gott sich selbst treu bleibt und deshalb auch seinem Volk treu bleibt und dass er seine Verheißung erfüllt. Und schließlich der Christus. Jesus ist Jude und das darf nie wieder vergessen werden. Das Volk Israel hat eine lange und reiche Geschichte mit diesem Gott. Und wir Christen, wir sind die jüngeren Adoptivgeschwister. Und ich sage das ganz provokant jetzt, wir sind sozusagen Asylanten aus einer gottfernen Welt, die einbezogen werden in Gottes Geschichte mit der Menschheit, die mit Israel den Anfang genommen hat. Oder ein Bild von Paulus. Wir sind aufgefropfte Zweige. Auf einen viel älteren Ölbaum sind wir aufgefropft. Wir werden von der Wurzel getragen und wir tragen nicht die Wurzel. Es steht ganz klar in der Bibel, dass es uns Christen nicht ansteht, gegen Israel eine gleichgültige oder gar ablehnende Haltung einzunehmen. Wir sind Kinder desselben Vaters. Juden unerwünscht. Ich glaube, das hing zu vielen Zeiten sichtbar oder unsichtbar nicht weit neben Jesus, den von uns verehrten und geglaubten Erlöser, dem Messias des Volkes Israel. Und leider, leider, auch heute wieder, da wird von Organisationen dazu aufgefordert, keine Produkte aus Israel zu kaufen. Kauft nicht bei Juden, höre ich da immer im Kopf mit. Und das macht mir Angst, dass man sowas wieder laut aussprechen darf. Und manchmal habe ich das Gefühl, der Großteil der Politik schweigt dazu. finde ich unbegreiflich. Ben und Jerry, das bekannte Eis, das hat jetzt verkündet, dass es nicht mehr in Israel verkaufen will. Ben und Jerry, ich werde diese Eissorte nicht mehr kaufen. Weil gerade wir als Deutsche, wir haben eine Verpflichtung, den Anfängen von Antisemitismus entgegenzutreten. Und wenigstens diesen Irrsinn, den müssen wir in uns und anderen mit eindringlicher Liebe bekämpfen. Das Bekenntnis des Jesus von Nazareth zu dem Gott Israels als seinem Vater, Schma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, das wird von jedem Juden gebetet, morgens, abends und mittags. Dieses Bekenntnis, das wird für uns als Christinnen und Christen zu einem Bekenntnis zu Jesus von Nazareth. Jesus seiner menschlichen Herkunft nach Jude wird für uns zu einem Menschen, in dem wir den Gott Israels erleben und erfahren. Er wird zu einem Menschen, in und durch den Gott selbst in seine Schöpfung hineinkommt, um sie seine Nähe spüren zu lassen. Paulus, der erinnert im Epheserbrief die Gemeinde in Ephesus daran, das war auch so eine Mischgemeinde, Christen mit jüdischer Herkunft, Christen ohne jüdische Herkunft. Und denen schreibt er, jetzt besonders an die, die früher keine Juden waren, ihr habt damals ohne Christus gelebt. Das betrifft uns auch. Und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber jetzt kommt's. Doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen ist niedergerissen und ihre Feindschaft beendet durch sein Sterben. Juden und Nichtjuden, die gehören zur Gemeinde Jesu dazu. Und ganz ehrlich, Schande über eine Kirche, die heute Juden, die an Jesus, den Messias glauben, von ihren Veranstaltungen auslädt und sie da nicht für willkommen heißt. Wird man die Apostel auch ausladen, frage ich mich da immer. Wird man sie ausladen, ja? Weil man Angst hat, der interreligiöse Dialog könnte dadurch geschädigt werden. Ihr wisst, ich predige einmal im Monat bei den evangelischen Marienschwestern in Darmstadt-Eberstadt. Und dort wollte man ganz bewusst ein Zeichen setzen, dass es nie wieder vergessen wird, dass Jesus Jude war. Am Altarkreuz in der Mutterhauskapelle, also ein großes Kruzifix, ihr seht es, brachte man unten einen Judenstern an, einen Original-Judenstern aus dem Dritten Reich. Das war ein heikles Thema und ich hatte gehört, auch innerhalb der Schwestern war da eine große Diskussion drüber. Aber ich finde, genau daran sollen wir uns immer wieder erinnern. Jesus, der Messias, Yeshua HaMashiach, der war Jude und wir gehören zu Israel dazu. Und da macht uns das Versprechen auch, wenn wir aufgewühlt sind. Ich hatte vorhin vor dem Gottesdienst, habe ich mich so richtig aufgewühlt gefühlt, auch aus ganz anderen Gründen noch, ja. Jesus macht uns das Versprechen. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Diese Ruhe, in die sind wir mit hineingenommen. Weil der Messias für uns gestorben ist und weil alle Trennwände der Feindschaft niedergerissen sind. Wenn du Ruhe suchst, vielleicht bist du ganz aufgewühlt, bist ganz unruhig, Dieser Messias, dieser Jesus von Nazareth, der will dir Ruhe schenken. Und er lädt dich heute ein, dass du ihn in dein Leben hineinlässt, dass du Ja zu ihm sagst, dass du dich durch ihn mit Gott versöhnen lässt. Dazu bist du eingeladen. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, sagt Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere Vernunft, als unser Denken und unser Begreifen, erhalte unsere Herzen und Sinne in Jeschua, dem Messias des Volkes Israel. Amen.